95% im E-Commerce sind Execution. Und damit herzlich willkommen zu Folge 181 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit der Femke Bohling von 3E. Das ist eine, ja, Bootstrapped E-Commerce Agentur aus Hamburg. Und vor der Gründung war die Femke fast 10 Jahre bei About You in diversen Rollen tätig, bis hin zu Direktorin für Brands, Advertising. Dann war sie bei Scale, das ist die E-Commerce Engine, die About You jetzt auch mit in den Zalando-Deal eingebracht hat, meines Wissens nach. Und davor war sie bei Rocket Internet, also ganz viel schon erlebt. Und ja, sie hat mit dem Kernführungsteam, das sie damals hatte, eben die E-Commerce-Agentur 3E gegründet. Das steht für Expertise, Execution und Enablement. Ja, im Podcast sprechen wir über, was das eigentlich alles heißt und warum brauche ich heute noch eine Agentur, wo es doch jetzt eigentlich KI gibt. Und warum glaubt sie eben, dass 95% im E-Commerce-Execution sind? All das und diese Antworten auf diese Fragen, die gibt's gleich im Podcast mit der Femke. Und bevor es jetzt direkt losgeht, kannst du gern den Podcast abonnieren, kurz bewerten oder auch kommentieren. Würde mich super drüber freuen, auch von dir zu hören, wenn du sowas baust in der Art und Weise. Schreib mir einfach eine Mail mit Feedback oder mit Gästevorschlägen an hallo@happy-bootstrapping.de. Das Ganze geht auch über die Webseite auf dem Kontaktformular. So, jetzt genug geplappert. Jetzt geht's direkt los mit der Folge mit Femke und mit mir. Ganz viel Spaß. Guten Morgen, Femke, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch riesig. Ja, wir haben uns ja auf einer Konferenz kennengelernt oder auf der Party vor der Konferenz. Da können wir später auch noch drüber sprechen. Aber für die, die dich noch nicht kennen, stelle ich doch mal kurz vor. Wer bist du und was macht 3E? Mit was beschäftigst du dich den ganzen Tag?
Ja, gerne. Ich bin Femke, ich bin Geschäftsführerin und Co-Founderin von 3E. 3E ist eine Agentur. Wir sind spezialisiert auf E-Commerce-Unternehmen. Wir kombinieren strategische Beratung mit der operativen Umsetzung in Themen wie Akquise, also Performance-Marketing, On-Site, zum Beispiel Conversion-Rate-Optimierung, alles, was nach dem Kauf passiert, also CRM zum Beispiel, um Kunden wirklich zu loyalen Kunden und Fans der jeweiligen E-Commerce-Shops zu machen.
Da bin ich schon sehr gespannt, was du erzählst. Über den E-Commerce hört man ja gerade alles Mögliche. Teilweise ist man nie wieder auf dem Corona-Peak angekommen und das macht für viele Probleme einfach, weil man dachte, glaube ich, man wächst schneller, hat Personal eingestellt oder Waren eingekauft. Oder ich sehe es an den Mountainbike-Händlern zum Beispiel, die haben nach wie vor noch massiv Probleme, zumindest manche. Was sind so die Themen, auf die du da gerade triffst? Also habt ihr dann eher die Unternehmen zu euch, die jetzt gerade aktiv wirklich Probleme haben, oder wollen die einfach nur ein paar Prozent noch rausholen?
Ja, ich glaube, das hat sich über die Zeit so ein Stück weit verändert. Also so wie du sagst, ist E-Commerce an sich ja ein Markt mit Rückenwind. Der Share von Offline zu Online wird immer größer und da befinden wir uns eigentlich auf so einer S-Kurve. Und vor und zu Corona waren die Themen eigentlich vor allem immer, wie kann ich wachsen, wo bekomme ich meine Neukunden her, wie internationalisiere ich? Das waren so viele unserer Themen und Projekte, mit denen die auch wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Und dann haben sich, glaube ich, alle Experten, Analysten und Protagonisten verschätzt und gedacht, dass dieser Corona-Boom, also dieser Sprung einmal da im Online-Share, dass der von Dauer ist und dass der bleibt. Dem war aber nicht so, sondern wir haben eigentlich nach Corona gesehen, dass das wieder zurückgegangen ist und wir uns eigentlich zu dieser normalen S-Kurve wieder hinbewegen. Und das bringt dann eine Menge Probleme mit sich, die du auch gerade geschildert hast. Also ich habe einen Überbestand, ich habe vielleicht Fixkosten, ich habe vielleicht Logistikinfrastruktur aufgebaut, die einfach damit gerechnet haben, insgesamt auf einem anderen Niveau zu sein. Das heißt, in dieser Zeit geht es dann hauptsächlich um die Fragen, wie werde ich Überbestand los, wie laste ich vielleicht meine neu aufgebauten Strukturen aus, wie komme ich zurück in die Profitabilität, wie kriege ich jetzt meine Investments irgendwie refinanziert. Das war eigentlich so die Thematik direkt nach Corona und nach diesem Rücklauf. Und ja, seitdem würde ich sagen, hoffen wir mal alle Protagonisten im E-Commerce-Markt, man sei jetzt endlich durch das Tal der Tränen durch und es würde bergauf gehen. Man sieht das auch immer ganz gut am Konsumklima-Index, der ist ein recht guter Indikator dafür. Und Ich glaube, auf der einen Seite ist es so. Also man sieht immer mal wieder Aufschwünge und es geht auch voran und man kommt wieder so ein bisschen über Wasser. Auf der anderen Seite lauert aber eigentlich immer schon die nächste Krise, sei es jetzt mit dem Iran-Krieg und wieder Inflation, Energiepreiskrise. Und drückt wieder aufs Geschäft. Also ich habe eine dauerhaft makroökonomisch herausfordernde Situation. Jetzt kommt noch alles zum Thema KI dazu. Sehr viel Unsicherheit, sehr viel Fragen. Ich glaube, da werden wir uns ja wahrscheinlich später auch noch mal intensiver zu unterhalten.
Ja.
Das heißt, wir sind eigentlich immer noch viel in Projekten, wo es darum geht, wie sichere ich meine Profitabilität? Wie wird mein Marketing effizienter? Wie kann ich eigentlich die neu gewonnenen Kunden zu loyalen Kunden machen? Wie hole ich eigentlich so Prozentpunkte in der Profitabilität raus? Und ja, das sind so viele Projekte, die wir auch aktuell, also jetzt seit mehreren Jahren, sind das so die Hauptthemen unserer Projekte. Das ist nach wie vor auch so. Und jetzt eben noch KI als weiteres Thema dazu.
Ja. Okay, also habe ich jetzt noch 2, 3 Sachen mir gleich für später noch, werde ich mir gleich noch notieren, die mir jetzt noch spontan eingefallen sind. Aber wenn wir mal noch einen Schritt zurückgehen, aber wir haben jetzt ein bisschen schon einen Teaser gemacht für das, was noch kommt. Wie groß ist eure Agentur heute?
Wir haben 10 Festangestellte in der Agentur und dann ungefähr nochmal so viele Freiberufler und Freelancer dazu, die uns eben in hoch ausgelasteten Phasen oder auf bestimmten Themen unterstützen und auch langfristig für uns arbeiten.
Und jetzt musst du uns noch aufklären, woher der Name kommt, wie entstand der?
3E. Das 3E steht, wir haben uns ein bisschen schwer getan, muss man sagen, mit der Namensfindung. Wir waren auch ein bisschen unter Druck in der Gründung. Das musste dann alles recht schnell gehen. Das war eines der Themen, würde ich sagen, was ein bisschen schwieriger war. Wie wir das letztendlich lösen konnten, ist, dass wir eigentlich so ein bisschen überlegt haben, okay, wofür stehen wir eigentlich? Was wollen wir unseren Kunden eigentlich bieten? Und haben dann so 3 Themen eigentlich für uns herausgearbeitet, dass wir gesagt haben, naja, wir sind ein ziemlich senioriges Team mit sehr viel Erfahrung. Wir haben einfach viel Expertise im Bereich E-Commerce aufgebaut. Und dann die Überzeugung auch, glaube ich, weil wir nicht alle einen Agentur-Background haben, sondern eher alle wirklich aus Unternehmen, aus Markenseite kommen. Viele von uns, ich im Besonderen, ja aus der About You-Gruppe. Und haben dann gesagt, okay, die Expertise reicht eigentlich nicht. Das ist häufig nicht der Haupthebel, sondern es muss auch in die Umsetzung der Themen gehen. Also das reine Wissen, was die richtige Strategie ist, reicht nicht. Wir haben immer so ein Slide bei uns, da drauf steht 5% der Challenge ist die Strategie, 95% ist die Execution. Da waren wir dann irgendwie so beim zweiten Wert, dass wir gesagt haben, okay, es geht wirklich um die Umsetzung, um die Execution. Und dann aus der Erfahrung mit den ersten Kundenprojekten haben wir auch gemerkt, dass selbst wenn man die Verantwortung über die Umsetzung übernimmt, gibt es auch immer noch eine Organisation, vielleicht ein etabliertes Unternehmen und Teams, die man mitnehmen muss. Und haben dann gesehen oder gesagt, okay, wir kümmern uns auch eigentlich um das Enablement der Teams. Unser primäres Ziel ist es nicht, Kunden von uns abhängig zu machen, sondern eigentlich eher zu sagen, wir bringen euch einmal aufs nächste Level in bestimmten Themen und dann seid ihr aber auch wieder unabhängig von uns. Das heißt, das Enablement der Organisation oder der Teams war dann die dritte Säule. So, und dann haben wir uns die drei Säulen angeschaut, die dann Expertise, Execution und Enablement waren und sind dann eben auf 3E gekommen.
Okay.
Jetzt, und die Domain war noch frei.
Die Domain war auch noch frei, das gehört ja immer dazu. Okay, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, deine Vita, dein Lebenslauf, der klingt ja so ein bisschen nach klassischer Konzernkarriere, wobei wahrscheinlich der Begriff Konzern jetzt für die Anfänge von About You gar nicht zutrifft. Aber du hast dann davor, warst du glaube ich auch bei einem Spiele, Entwicklerstudio.
Genau.
Und dann warst du fast, kannst du ein bisschen mal erzählen, fast 9 oder 10 Jahre bei About You, richtig?
Ja, also ich habe mal relativ klassisch Wirtschaftswissenschaften studiert, VWL. Habe da auch immer als allererstes natürlich die Marketingkurse abgewählt und gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Habe mich mehr so Finanzmathematik und wirklich so Statistik und Ökonometrie da mit einem sehr starken Wissenschaftsfokus eigentlich studiert an der Humboldt-Uni in Berlin. Hab aber parallel schon als erste Praktikantin und dann Werkstudentin in einem Startup gearbeitet. Das war ja da auch so die Startup-Hochphase, würde ich sagen, so 2007, 2008 bin ich nach Berlin gegangen. Und habe da dann ja alles Mögliche gemacht, aber eben auch schon im Performance-Marketing angefangen. Und ich habe dann noch meinen Master an der Uni auch gemacht in VWL, hatte auch so ein bisschen drüber nachgedacht, eine wissenschaftliche Karriere anzufangen. Es war dann aber doch relativ klar, okay, mir macht diese Arbeit in einem Startup und auch im datengetriebenen Performance-Marketing wieder erwartend ziemlich viel Spaß. Ich habe da sehr, sehr viel Spaß dran und vor allem das Umfeld mit all seiner Dynamik gefällt mir sehr gut. Und dann dachte ich, okay, ich bleibe irgendwie in diesem Umfeld. Ein damals auch sehr dynamischer, wachsender Markt war eben die Gaming-Industrie, sodass ich dann zuerst von dem Startup in Berlin nach so ein bisschen Reisen zu InnoGames nach Hamburg gewechselt bin, habe hier im Performance-Marketing viel gearbeitet und wurde da dann aber relativ schnell wieder wegrekrutiert von Rocket Internet. Habe dann für Rocket Internet erst von Berlin aus und dann in Singapur ein Fashion-Unternehmen für den südostasiatischen Markt aufgebaut. Da muss man sagen, dass das gerade so die Phase war, wo klar war, okay, wahrscheinlich wird Shopping irgendwann über Apps stattfinden. Und im südostasiatischen Markt war es so ein bisschen so, dass vielleicht der ganze Laptop-Desktop-Markt einfach übersprungen wird und man direkt über die App einkauft. Das heißt, wir haben eine App gelauncht, eine Shopping-App im südostasiatischen Markt. Das war auch natürlich ein sehr dynamisches Umfeld, super spannend für mich, erst Berlin und dann Singapur. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Bin dann aber ins Gespräch gekommen mit dem Gründer von About You, mit Tarek Müller. Und der hatte dann gesagt, ja, sie machen mit About You im Grunde was ganz Ähnliches. Sie haben jetzt gerade die App gelauncht und glauben irgendwie daran, dass das vielleicht groß werden könnte. Und dafür bin ich dann praktisch zurück nach Hamburg gegangen, weil es thematisch ja sehr nah an dem dran war, was ich gemacht habe. Kulturell dann eben ein anderes Unternehmen und in Hamburg, da braucht es dann auch nicht so viel, mich zu überzeugen und habe dann recht früh noch bei About You angefangen. Also die waren da gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz aktiv, die App gerade gelauncht, ich glaube so 100, 150 Mitarbeitende vielleicht. Das war dann Ende 2015 und genau, habe dann bei About You angefangen und bin da insgesamt fast 10 Jahre geblieben.
Und dann bist du ausgestiegen. Wie viele Mitarbeitende waren es dann da am Ende? Weiß ich gerade gar nicht, wie viele
sind. 1500 ungefähr.
Okay, also hast du die Verzehnfachung sozusagen mitgemacht.
Ja.
Verrückt.
Ja.
Ist ja auch eine Frage, die wahrscheinlich jetzt jemand interessiert, der zuhört, wenn man so früh dabei ist. Hat man damals auch schon Aktienoptionen bekommen?
Ja, also zum Start nicht. Da war das ja noch gar nicht so ganz genau klar. Da waren wir ja noch das Speedboat in der Otto-Gruppe.
Stimmt, ja.
Aber wir haben dann einmal das Investment noch von der Bestseller-Gruppe mitbekommen und dann irgendwann auch das Ziel Börsengang. Und im Zuge dessen gab es dann virtuelle Anteile für das Führungsteam, ja. Also habe ich auch bekommen.
Hat sich das gelohnt am Ende oder bist du eher stinkig, wie die Aktie sich entwickelt hat, sag ich mal. Glaube ich, ja, relativ gut an die Börse, aber dann wirst du es wahrscheinlich nicht gleich verkaufen dürfen und dann ging es, glaube ich, danach runter.
Genau. Also stinkig bin ich in keiner Weise auf About You, aus vielerlei Gründen. Einmal, weil ich da eine sehr, sehr gute Zeit hatte, wahnsinnig viel gelernt habe und auch viel Unterstützung und Mentorship jetzt noch nach der Gründung erfahre. Cool. Es hat sich auch durchaus finanziell gelohnt, würde ich sagen. Also die Pakete, die virtuellen Aktienpakete waren gut. Zum Börsengang sah es natürlich extrem gut aus. Es gab eine Lock-up-Period und dann war es, ja, wenn man es nicht mit dem verglichen hat, was es hätte sein können, war es immer noch sehr schön, ja.
War's ja noch okay. Und dann hast du aber irgendwann beschlossen, dass du nicht mehr angestellt sein möchtest. Gab es irgendeinen einschneidenden Moment oder hat sich das über die Jahre eingeschlichen?
Ich würde sagen, also es stand jetzt eigentlich nie so richtig auf meiner Bucketlist, also zu gründen. Das war jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Es hat sich mehr ergeben und ich bin eigentlich schon ein recht opportunistischer Mensch. Also wenn sich mir Möglichkeiten ergeben, dann nutze ich sie auch und so war das in dem Umfeld auch, würde ich sagen. Also ich habe bei About You, ich habe dann erst viel eben im App-Marketing und im App-Produkt gearbeitet und dann aber in diesem ja sehr schnell wachsenden, dynamischen Umfeld dann auch sehr schnell sehr viel mehr Verantwortung übernommen. Irgendwann das gesamte Performance-Marketing von About You geleitet, habe dann auch nochmal die Bereiche gewechselt. Also ich bin dann in den Content-Marketing und Brand-Marketing-Teil gegangen. Also zuletzt war ich Director Brand und Advertising. Warum diese ganzen Wechsel, da können wir vielleicht später auch noch drüber sprechen. Aber ich habe schon immer so ein bisschen danach geschaut, okay, what's next? Und ich glaube, so ein bisschen dieses, was ich eben geschildert habe, was unser Wert mit Enablement ist, also dass ich sage, ich versuche es, dass meine Arbeit immer so ist, dass Menschen nicht oder Kunden nicht von mir abhängig sind, sondern eigentlich aufs nächste Level gehoben werden und dann Enablement. So war es bei About You auch. Also ich habe im Grunde das App-Marketing aufgebaut und dann an jemanden übergeben. Ich habe das Performance-Marketing übernommen, Steuerungslogiken mit aufgebaut, die ganzen Kanäle aufgesetzt. Wir haben internationalisiert, also ich meine von 3 auf über 25 Märkte. Und ich hatte dann immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwann meine Arbeit ist hier vielleicht getan. Also ich könnte jetzt auch was anderes machen. Weil das erste Mal war das, glaube ich, so der Anstoß war, als ich schwanger geworden bin. Da war ich Head of Performance Marketing bei About You. Bin das erste Mal schwanger geworden und habe dann aber direkt danach wieder angefangen zu arbeiten. Also ich habe keine Elternzeit genommen, sondern habe nach 8 Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Nichtsdestotrotz war das ein guter Anlass, um einmal zu überlegen, okay, es gibt ja jetzt aber einmal diesen Zeitraum von so 3 Monaten, der überbrückt werden muss. Und dann zu überlegen, okay, danach ist es eigentlich für mich wirklich das Schlauste und das Mehrwertstiftendste, wenn ich auf dieser Position wieder anfange. Und dann sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, nee, eigentlich nicht. Es ist ein guter Zeitpunkt, das Thema jetzt zu übergeben und sich vielleicht anderen Themen zu widmen. Und dann war es eben eher so im Brand- und Content-Bereich. Nicht, dass ich auf einmal die Markenstrategie von About You entwickelt habe. Das haben andere Personen gemacht, aber so ein bisschen das Framework zum Beispiel zu entwickeln, und sich eigentlich ein Influencer Award, das Festival, was About You veranstaltet hat, die Fashion Week, nach welchen Logiken bewerten wir das eigentlich im Vergleich zu zum Beispiel einer Performance-Kampagne oder zu TV? Das waren dann so die Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Das war, About You hat damals ganz sehr, sehr viel in Brand-Marketing investiert, sehr viele Sachen und auch neue Formate umgesetzt. Und wir brauchten auf der einen Seite eine Logik dahinter, nach der wir das steuern und auf der anderen Seite schon auch die Teams und Strukturen, die das umsetzen können. Und dafür bin ich dann immer eigentlich so von Thema zu Thema und Team zu Team gesprungen, um so die Prozesse und Strukturen zu schaffen, die Bewertungsgrundlage und dafür zu sorgen, dass Kreative kreativ sein konnten, Budget optimal eingesetzt wurde und so weiter. Aber dadurch kam es eben, dass ich sozusagen immer von Thema zu Thema wechseln konnte und aber auch immer nach einer gewissen Zeit dachte, okay, was jetzt? Was als nächstes? Und da war es dann irgendwann so, dass ich zu Scale gegangen bin, zu der B2B-Tochter von About You. Da war dann so ein bisschen das Marketing von About You einmal durchgespielt. Und ja, dann bin ich zu Scale gegangen. Scale vertreibt eine E-Commerce-Shop-Software. Und dort habe ich dann eine Beratungsunit aufgebaut. Scale ist prozentual am Umsatz beteiligt von den Kunden. Und ich habe sozusagen mit meinem Team exklusiv für die Scale-Kunden diese Beratungsleistung in ähnlicher Form, wie wir sie heute anbieten, verfügbar gemacht. Und das ist natürlich, also damals hatte Scale auch noch einen relativ starken Fokus auf Unternehmen aus dem Dachraum und auf Fashion als Vertical. Und da ist es natürlich schon attraktiv, jetzt einfach zu sagen, naja, ich habe über 8 Jahre bei About You das Marketing aufgebaut und gelernt. Wir machen das jetzt auch exklusiv für euch verfügbar. Das war schon eine ganz, ganz attraktive Story und ein gutes Versprechen für die Kunden. Genau, und das war dann so ein bisschen das Setting für die letzten 1,5, 2 Jahre, die ich dann bei About You oder dann eben bei Scale war. Und dann ist daraus die Gründung entstanden, als es darum ging, wo geht Scale eigentlich hin? Also was ist sozusagen die Wachstumsperspektive von Scale? Und wo möchte ich eigentlich hin? Was sind so meine nächsten Ziele? Und daraus hat sich dann die Gründung von 3E ergeben.
Und deine Co-Gründerinnen, sind die alle auch aus dem About You-Umfeld oder hast du die von woanders gekannt?
Ja, also es sind die allermeisten sind aus dem About You-Umfeld. Also es war ja so, dass ich dann bei Scale diese Beratungsagentur im Grunde schon aufgebaut hatte und da auch ein Kernführungsteam unter mir hatte und aufgebaut hatte. Und als es dann an diese Gründung ging, habe ich die im Grunde gefragt, also mein Kernführungsteam vor allem mitgenommen und gefragt, hey, macht ihr das mit mir zusammen, wollt ihr mit mir zusammen gründen? Dann haben wir auch noch einige andere Mitarbeitende gefragt, ob sie mitkommen. Aber das Kerngründungsteam kam dann eben von About You. Die haben nicht alle diesen ewig langen Hintergrund bei About You, so wie ich jetzt. Aber sie sind fast alle von Scale mitgekommen. Und dann habe ich noch eine weitere Mitgründerin, die nicht aus dem Scale About You-Kontext kommt. Die kannte ich privat und die hat so ein bisschen einen anderen Background als wir, aber hat dann so die ganzen Themen, die für mich bisher einfach da waren, also eine Rechtsabteilung, eine Finanzabteilung, ein Controlling, ein Steuerberater, die GmbH-Gründung, so das ganze Operations und Finance hat sie mitgebracht und dann für uns auch umgesetzt.
Okay. Interessant, also ich hätte jetzt so fast erwartet, dass dann mal noch, weil du hast ja jetzt ein paar Sachen durchgespielt da, ne, dass du auf die andere Seite komplett wechselst. Also sagst, okay, mach vielleicht ein eigenes E-Commerce-Produkt oder ich launche selber einen Shop oder probiere das mal noch herauszufinden, um die ganze Wertschöpfungskette sozusagen mitzunehmen. Das war keine Option oder hast du dir darüber Gedanken gemacht?
Das wäre vielleicht so gewesen, wenn ich angefangen hätte mit, okay, ich will jetzt unbedingt gründen, was kann ich machen? Wäre das sicher auch eine naheliegende Expertise oder Idee gewesen. Aber es hat sich eben eher so ergeben, dass, ich hatte es ja schon gesagt, ich bin Opportunistin und die Voraussetzungen für diese Gründung waren so gut, dass ich sie machen musste. Das absolut naheliegendste war eben das, was wir bei Scale gemacht haben, dann im Grunde auszugründen, weil parallel zu unserer Gründung hat Scale dieses Beratungsbusiness eben eingestellt. Also
ich wollte
Scale.
Die Fragen, ist da niemand beleidigt gewesen, dass du die Hälfte der Leute mitgenommen hast?
Nein, okay. Überhaupt nicht. Also Scale stand an einem Punkt, das war noch vor dem Zalando-Deal, aber Scale hatte ein Interesse daran, ein reines Technologieunternehmen zu sein, also ein SaaS-Business mit entsprechenden Margen und Co. und hat eher in Richtung UK, USA als Markt geschielt. Da, was ich gesagt hatte, also zum einen passt da ein nicht so hochmargiges Beratungsbusiness nicht rein und zum anderen ist diese Story mit, ich kenne mich aber aus, ich habe 10 Jahre bei About You gearbeitet, die verfängt da eben nicht mehr so. In USA kennt halt niemand About You oder Tarek Müller, das muss man schon ehrlicherweise so sagen. Genau, und dann hat sich eben diese Möglichkeit ergeben, okay, Scale stellt dieses Business ein, ich gründe meine eigene Agentur, darf mein Kernteam, sofern es denn möchte, mitnehmen. Und ich darf auch Kundenbeziehungen, die ich jetzt im Rahmen von Scale aufgebaut habe, auch mitnehmen und fragen, ob sie mit meiner neuen Agentur weiterarbeiten würden. Und das ist natürlich ein unschlagbares Starter-Package, würde ich sagen, was es so im jetzt reinen E-Commerce-Business natürlich nicht gegeben hätte.
Was sind das so für Kunden? Kannst du darüber reden? Also ich glaube, ihr habt ein paar auf eurer Webseite, aber ist es bunt gemischt? B2B, B2C-Marken, alles Mögliche?
Ja, also wir haben ein paar Kunden auf unserer Website. Natürlich dürfen wir nicht alle veröffentlichen. Also es gibt noch ein paar mehr. Es sind Kunden, die alle eine gewisse Größe schon erreicht haben, würde ich sagen, oder ein sind schon ein etablierter Markt. Also es ist jetzt nicht so der klassische ganz kleine Shopify-Shop, der jetzt irgendwie gerade anfängt, sondern gerade unsere Gründungskunden waren eher etablierte E-Commerce-Unternehmen am Markt. Historisch haben wir so einen kleinen Fashion-Bias, also wir haben zum Beispiel Madeleine Fashion, Atelier Goldner, wir hatten Tom Taylor, Captain & Son, so ein bisschen den Sportmarkt hattest du auch schon angesprochen. Wir haben mit Ryzen und Bicomponents zusammengearbeitet. Und eben, was auch so im Home-and-Living-Bereich, da haben wir mit Gartenhaus oder der Ideon-Gruppe zusammengearbeitet. Und was wir jetzt in den letzten Monaten vor allem sehen, ist so viel im Bereich Nutrition, Nahrungsergänzungsmittel. Da haben wir auch einige Kunden. Ich würde immer sagen, dieses, wenn man in einem wachsenden Marktumfeld ist, das merkt man immer, dann kommen von da dann immer mehr Kunden. Okay. Genau. Und was, glaube ich, die Kunden, also vor allem zur Gründung so ein bisschen ausmacht, ist, oder ich glaube, dass wir da am Anfang auch immer den größten Mehrwert stiften konnten, wenn ein ein E-Commerce-Unternehmen vielleicht so ein bisschen eine andere Historie oder ein anderes Kernbusiness hat. Also als Beispiel vielleicht aus dem Kataloggeschäft kommt oder aus dem Offline-Geschäft oder aus dem Telesales, dann ist das ein etabliertes Unternehmen mit einer Marke, mit einer Organisation und auch einem entsprechenden Umsatz, aber ebenso nicht der vollen Expertise vielleicht im E-Commerce, im Performance-Marketing. Und da können wir dann sehr, sehr gut andocken und viel Expertise und Mehrwert stiften.
Was macht ihr anders wie andere Agenturen in dem Bereich? Ich glaube, du hast, naja, hast du nicht mal da einen LinkedIn-Artikel drüber geschrieben? Bin mir gerade nicht mehr sicher. So Thema hübsche Strategie-Slides und am Ende bleibt wenig davon übrig. Was macht ihr anders?
Ja, also ich glaube, dass so richtig Unternehmen, die jetzt es genauso machen wie wir, gibt es eben nicht. Ich glaube, man kann uns so ganz gut in verschiedene Richtungen abgrenzen. Also wenn man jetzt mal an die großen Beratungsunternehmen, Big Four oder so denkt, dann grenzen wir uns auf jeden Fall über die Spezialisierung im Bereich E-Commerce und auch mit einem Marketing-Background ab. Wenn man dann gibt es ja aber auch E-Commerce-Strategieberatungen, vielleicht wie ein E-Tribes, mit denen wir aus Hamburg, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten. Die machen schon ähnliche Themen wie wir. Aber wir haben eben darüber hinaus noch diesen starken Performance-Marketing-Fokus und gehen eben auch in die Umsetzung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, das glaube ich jeder machen kann, guckt sich eine P&L an und sagt, oh, ich glaube, deine Kosten-Umsatz-Relation im Marketing ist zu hoch oder dein CPO ist zu hoch. Du gibst eigentlich zu viel Geld aus, Neukunden zu gewinnen. Das würde dir wahrscheinlich jede Strategieberatung sagen. Aber wir gehen halt hin und sagen, okay, wir haben uns aber mal dein Marketing angeschaut, du gibst das meiste Geld bei Google Shopping aus und in Google Shopping hast du folgende Kampagnenstruktur und da solltest du dann die und die und die Maßnahmen, also wir gehen da wirklich sozusagen ins Detail vom Performance Marketing und sagen dann auch, wir können das auch für dich umsetzen. Also es gibt Kunden, für die steuern wir dann das Performance Marketing. Und das ist, glaube ich, wirklich gerade so über die Zeiten ein sehr, sehr großer Mehrwert, wenn man so im Maschinenraum drin bleibt. Also natürlich kann ich, es gibt Podcasts, es gibt Konferenzen, da werden auch viele schlaue Sachen gesagt. Aber ich würde sagen, nichts ist so wertvoll wie wirklich die eigene Expertise im Maschinenraum. Also wenn Google wieder sagt, ich habe jetzt hier zwei neue Produkte, das müsst ihr unbedingt machen, das ist life-changing, dann ist das schon sehr, sehr wertvoll, wenn wir das einfach schon mal in ein paar Accounts getestet haben und eben sagen können, ja hier, das stimmt wirklich, da haben wir einen Uplift gesehen oder da haben wir noch gar keinen Uplift gesehen, das würden wir uns später nochmal anschauen. Also diese Expertise im Maschinenraum, wirklich in der operativen Umsetzung zu sein, das halte ich für wirklich ganz wichtig. Genau, und dann vielleicht noch die Abgrenzung zu so klassischen Performance-Marketing-Agenturen, die das natürlich auch könnten. Also es gibt ja auch große Performance-Marketing-Agenturen, die natürlich auch hervorragende Expertise in Google, Meta und Co. haben. Da haben wir dann eben auf der einen Seite wirklich diese Spezialisierung auf E-Commerce-Unternehmen und auf der anderen Seite, dass wir uns eben so, ja, so ein Stück weit wehren dagegen, dieses Modell, okay, was ist dein Budget und dann optimieren wir das. Wir wollen immer wissen, was willst du damit erreichen? Was sind deine Unternehmensziele? Wie viel Geld kannst du denn für einen Neukunden ausgeben? Über welchen Zeitraum muss der profitabel werden? Wie ist deine Internationalisierungsstrategie? Also wir wollen Performance Marketing, aber auch CRM, alle Themen immer als Teil der Gesamtunternehmensstrategie betrachten.
Was ich häufig jetzt sehe, auch, hatte ich jetzt auch viele Bootstrapped E-Commerce Startups, dass die früher oder später alle auch ein Loyalty-Programm online, weiß nicht, bei Duschbrocken weiß ich es noch, da bin ich selber auch dabei oder auch andere E-Commerce-Marken. Wie machst du das heute regelmäßig? Also ist das auch jetzt so ein Dauerthema, die es noch nicht haben, die wollen es unbedingt haben, damit die eben ja das Wiederkaufen möglichst einfach und lukrativ machen für den Kunden?
Ja, also auch da gibt's, glaube ich, wieder viele Dimensionen, die eine Rolle spielen. Also zum einen, was definitiv so ist, ist, Neukundengewinnung ist wahnsinnig teuer und wird tendenziell auch immer teurer. Das heißt, für viele Unternehmen ist vielleicht die Erstbestellung eines über Paid Marketing akquirierten Neukunden nicht profitabel, sondern die wird vielleicht erst nach 12 Monaten, nach 24 Monaten profitabel, wenn der Kunde entsprechend wiederkauft. je nachdem, ne, wie hoch das Investment ist, wie bereit auch ein Unternehmen ist, wie viel Geld sie für Neukunden ausgeben. Aber es kann so sein, dass der über Paid akquirierte Neukunde erstmal beim Erstkauf nicht profitabel ist. Das heißt, ich muss Wiederkäufe generieren. Ich muss über den Customer Lifetime Value kommen. Und da ist CRM, automatisierte E-Mail-Strecken, vielleicht WhatsApp als Kanal und ein Loyalty-Programm einfach ein riesengroßer Treiber für Wiederkaufsrate und Kundenwert. Es ersetzt niemals ein sehr gutes Produkt und eine sehr gute Kauferfahrung. Das ist sozusagen Hygiene, die da sein muss. Aber gegeben, dass das vorhanden ist, kann ich eben mit Loyalty-Programmen, mit automatisierten E-Mail-Strecken, WhatsApp und Co., Community-Aufbau sehr, sehr viel Customer Lifetime Value schaffen und erhöhen. Und das ist einfach für viele E-Commerce-Unternehmen die Realität, dass sie das machen müssen, weil sonst das Business überhaupt nicht profitabel ist. Der zweite Faktor, der meiner Meinung nach wichtig ist, ist, dass es ja viele E-Commerce-Unternehmen gibt, die gar nicht nur über ihren eigenen Online-Shop vertreiben, sondern vielleicht auch noch offline, auch noch auf Marktplätzen, vielleicht auch noch sogar im Wholesale-Geschäft. Und da braucht man schon ja jeweils eine Strategie, was will ich damit erreichen? Und meistens ist es so, dass die Kunden, die über den eigenen Shop bestellen, die wertvollsten sind und es da vor allem auch um die loyale Kundenbindung geht. Und damit die Kunden aber über meinen eigenen Shop bestellen, muss ich ihnen ja irgendeinen Mehrwert bieten, irgendeinen Grund. Und da können Loyalty-Programme helfen. Zum einen natürlich in der einfach in der Rabattlogik, klar, aber auch, um meine Kunden wirklich emotional und an mich zu binden. Also da fällt mir jetzt von unseren Kunden ein, Kapten und Zahn zum Beispiel, die dann eben Events machen, ihre Kunden auf Feiern mit einladen. Das ist natürlich ein riesen Mehrwert. Also wenn ich den Rucksack kann ich überall bestellen, aber wenn ich ihn in dem eigenen Shop bestelle und dann vielleicht Teil des Loyalty-Programms bin und Chance habe, zu diesen Events eingeladen zu werden, dann ist das eben ein echter Faktor. Und die dritte Dimension, die jetzt auch wichtig wird, ist, dass die proprietäre Kundendaten, also wirklich die Beziehung zu meinen Kunden, zu wissen, wer ist mein Kunde, wird immer wichtiger und kann der entscheidende USP für ein E-Commerce-Unternehmen sein, diese Kundenbeziehung zu haben und zu halten und auszunutzen. Die habe ich nicht. Also wenn ein Kunde bei About You den Kapten und Zahn Rucksack kauft, dann hat Kapten und Zahn den Umsatz, aber nicht die Kundenbeziehung. Die haben sie aber sehr wohl, wenn der Kunde über den eigenen Shop bestellt. Und das ist, glaube ich, gerade auch in Zeiten von KI ein unglaublicher Vorteil, den E-Commerce-Unternehmen auch immer ja versuchen sollten zu stärken.
Dann berätst du die, dass sie auch von About You wegkommen sozusagen.
Also
oder das, nicht nur daran hängen, an dem Marktplatz zu sein sozusagen.
Genau, also ich würde das, es gibt Unternehmen, die haben eine reine D2C-Strategie, also die sagen, ich verkaufe nur über meinen eigenen Shop. Es gibt auch Unternehmen, die verkaufen über alle möglichen Kanäle und ich will gar nicht sagen, dass es einen richtigen Weg gibt. Ich glaube, man muss sich das genau angucken. Über Marktplätze zu verkaufen hat ganz viele riesige Vorteile. Also einmal die Masse. Ich kann viel mehr Volumen schieben. Ich profitiere ja von den Marketingmaßnahmen. Auch das, also ich könnte ich auch viel darüber erzählen, sozusagen, wie steuere ich Marktplatz-Business richtig. Ich glaube, wenn man das wirklich strategisch und schlau macht, kann man da vor allem viel Volumen generieren, Bestand optimieren, aber auch Geld mit verdienen, wenn man eben seine Produkte bei Zalando, About You und Co. verkauft. Insbesondere, wenn es dann auch um die Internationalisierung geht. Also wenn ich mal nach Osteuropa schaue, wenn ich in die Niederlande schaue, es ist ganz oft schlau, das über Marktplätze anzuschieben, um dann eben auch ein entsprechendes Volumen erstmal im Markt zu bekommen. Also ich will gar nicht sagen, Marktplatz oder Wholesale-Geschäft ist schlecht. Ja. Man sollte sich nur überlegen, warum mache ich das? Es muss in sich smart gesteuert sein. Da muss wirklich, also ich kann nicht einfach sagen, ja, ich mache mal und dann läuft das, sondern ich muss da wirklich hinterher sein. Da gibt's Riesenpotenziale, wo man Geld verbrennen kann oder eben auch einsparen kann. Ich muss mir nur überlegen, was ich jeweils erreichen will und vor allem für meinen eigenen Shop, welchen Mehrwert haben Kunden eigentlich über mich zu bestellen.
Bei E-Mail habe ich noch eine Frage, weil es mir jetzt zurzeit auffällt. Ich ich glaube, Johannes Lieschau von Snox hat es mal schon vor Jahren gesagt, dass es bei Snox mit der günstigste Akquisekanal ist. Ist ja klar, E-Mail verschicken, muss man ein bisschen clever sein und so. Aktuell habe ich das Gefühl, es nimmt ein bisschen Überhand. Also ich habe so ein paar Marken, wo ich echt gerne einkaufe. Ich habe jetzt gestern, habe ich glaube ich von einer sogar 2 E-Mails am Tag bekommen. Ich denke, das war dann aber eher ein Fehler. Aber irgendwie wird jedes Event, was passiert, egal ob es jetzt die Hitze ist, der eigene Geburtstag, irgendwo ist ein Sack Reis umgefallen, wird genutzt, um irgendeine Kampagne mit einem Rabattcode zu machen. Und dann hast du in der Woche teilweise 5, 6 Mails. Ist das dann nicht irgendwann kontraproduktiv? Also A, aufgrund der schieren Masse melden sich vielleicht die Leute ab. Oder ich kann nur noch verkaufen, weil ich Rabatte gebe. Also gibt es da so eine Richtlinie, wo du kannst, oder kommt es immer auf die Marke individuell an, wie oft man sowas machen sollte?
Ja, also am Beispiel E-Mail würde ich sagen, es kommt eben ganz, ganz stark auf die Relevanz an. Also wenn du wirklich relevanten Content an die Kunden schickst, dann ist das normalerweise auch nicht störend. Also wenn du von deiner Lieblingsmarke im richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt per E-Mail vorgeschlagen bekommst, dann stört dich das normalerweise nicht. Also ich würde sagen, man muss einmal versuchen, möglichst relevant für den einzelnen Kunden zu sein. Und auch da, je mehr Daten ich natürlich habe, nach denen ich segmentieren und personalisieren kann, desto besser. Da muss ich natürlich die Frequenz kontrollieren. Also meiner Meinung nach macht es halt Sinn, stärker in Richtung Automatisierung, also weg von ich schicke einen Content-Newsletter an alle, hin zu Personalisierung und Automatisierung zu gehen. Und dann brauche ich eine Frequenzkontrolle und eine Priorisierung. Also dass sozusagen die relevanteste E-Mail geht dann als erstes raus und dann hat man eben so Thresholds, dass man sagt, bestimmte Kunden kann man auch clustern, ne, dass man sagt, okay, die dürfen immer nur so und so viele E-Mails bekommen. Es ist einfach, also auch da wieder so ein bisschen das Handwerk und die Rillenoptimierung im Setup, dann kann man das aber machen. Dann sollte man natürlich noch sowas monitoren wie Öffnungsraten, Klickraten und Co., Abmelderaten vom Newsletter. Grundsätzlich bin ich aber schon auch dabei, dass ich würde mich nicht Ewigkeiten mit den Leuten aufhalten, die ich verliere, solange ich genug gewinne. Sozusagen. Also wenn, solange die Abmelderaten und Co. unter Kontrolle sind, ist es meiner Meinung nach okay, solange ich meine wichtigsten und wertvollsten Kunden richtig bespiele. Also nicht zu sehr um die kümmern, die gehen. Vielleicht hätten sie einen sowieso irgendwann verlassen.
Hm. Ja, verstehe. Ja, gut. Ja, also was mich jetzt noch interessiert, du hast ja vorhin ein bisschen angesprochen, bei About You hast du dann immer gemerkt, wann Zeit ist, weiterzugehen und was Neues zu machen. Ist es dann euer Mandat auch als Beraterin, egal ob jetzt Strategie oder Umsetzung, hast du immer das Ziel, dass du, keine Ahnung, nach 6, 12, 18 Monaten mit dem Kunde fertig bist, sodass er, ja, zieht ihr dann weiter? Ist ja für euch dann betriebswirtschaftlich auch irgendwie ein bisschen paradox, aber ist es das Ziel? Dass du selber überflüssig wirst, wieder sozusagen.
es kommt natürlich so ein bisschen darauf an. Also wir haben unterschiedliche Modelle, in denen wir mit den Kunden zusammenarbeiten. Also es gibt Kunden, da haben wir eine langfristige Partnerschaft, da haben wir einen monatlichen Retainer und da ist es natürlich nicht mein Ziel, dass die uns dann irgendwie verlassen. Es ist aber natürlich schon mein Ziel dann, also für mich ist diese Partnerschaft langfristig dann richtig gut, wenn wir wirklich auch immer weiterkommen. Also wenn man dann eben sagt, okay, wir haben jedes Jahr eine Roadmap oder wir haben dauerhaft eine strategische Roadmap und wir wollen da auch wirklich weiterkommen und nicht immer die gleichen Themen beackern. Und das ist ja dann auch das Schöne an einer langfristigen Partnerschaft, dass man eben auch die dicken Bretter dann wirklich bohren kann. Aber dass man eben sagt, okay, wir entwickeln ein Steuerungsframework zum Beispiel, wo wir, was ich gesagt hatte, ne, mit Neukundenwert und Customer Lifetime Value, wo wir das berechnen und ein Modell bauen, sodass danach eigentlich jeder Performance Marketing Manager in der Lage ist, jeden Morgen gute Entscheidungen zu treffen und die Kampagne zu steuern. Wenn das aufgesetzt ist, natürlich muss ich das weiterentwickeln, aber dann bin ich eigentlich auf dem nächsten Level und habe mein Performance-Marketing-Team viel effizienter und schlauer gemacht. Dann schaue ich mir vielleicht den nächsten Case an und sage, wir haben uns mal die Internationalisierungsstrategie angeschaut. Wir haben da vielleicht 2 Märkte identifiziert, die wir besonders stärken wollen. Auch das ist dann so ein Projekt, wo man dann sagt, okay, das hat dann vielleicht einen Fokus 6 Monate und dann zieht man im besten Fall so ein bisschen weiter. Also in dem Fall ist es dann, der Kunde bleibt, aber die Themen verändern sich. Und dann gibt es aber natürlich auch Kunden, bei denen sind wir jetzt nicht so tief in der operativen Umsetzung drin, sondern eher in der im Projektgeschäft und in der strategischen Beratung. Das ist vor allem bei den E-Commerce-Unternehmen so, die, was ich vorhin sagte, die nicht jetzt ein anderes Kerngeschäft haben, sondern die wirklich ein auf E-Commerce und Online-Geschäft spezialisiertes Unternehmen ist. Da hat man dann eher ein Projekt. Und das ist dann im besten Fall irgendwann abgeschlossen, ja. Also auch da kann man ein Internationalisierungsprojekt machen oder ein Marketingsteuerung, ein Tracking, Conversion Rate Optimierung ist ganz oft Themenprojekte, die wir machen. Da machen wir eine Analyse, priorisieren dann Maßnahmen, setzen die Maßnahmen um und werten die dann aus. Im besten Fall ist die Conversion Rate natürlich danach ein paar Prozentpunkte höher. Oder das wäre jetzt schon viel, ein paar Prozentpunkte, aber sie ist zumindest signifikant höher. Und dann kann man natürlich weiterziehen. Und es gibt auch so ganz kurze Projekte, kleine Audits, jetzt ganz viel KI-Checks. Die gehen dann natürlich sehr, sehr schnell. Und da ist es dann auch in Ordnung, dass wir dann entweder zum nächsten Projekt weiterziehen oder dann eben auch die nächsten Kunden. Also es ist so von bis.
Hast du da viel selber eigene Leads in der Pipeline? Also macht ihr selber Marketing für euch selber oder ist das alles auch schon, werdet ihr so oft weiterempfohlen, dass du gar nichts machen musst, wie ich sage jetzt mal, wie ein bisschen auf LinkedIn drüber zu berichten und dann kommen die Leads inbound rein?
Ja, also unser Marketing ist schon unsere Reputation, würde ich sagen. Also wir haben immer schon einen guten Job gemacht und machen das jetzt auch als Agentur und werden dann eben weiterempfohlen. Ich bekomme aber auch zum Beispiel einfach, ich habe ein Netzwerk von About You, also ich habe im Grunde schon die Akquise gemacht in meinem dritten Jahr bei About You, als ich mit Leuten zusammengearbeitet habe. Da wusste ich das noch nicht. Aber natürlich kommen auch die vielleicht jetzt hier und da auf uns zu und sagen, ich habe dich da weiterempfohlen oder, also ich meine, About You, da sind ja auch, die sind ja jetzt auch bei ganz vielen anderen Unternehmen inzwischen angestellt und erinnern sich vielleicht hier und da an mich. Also grundsätzlich ist unser Marketing unsere Reputation und die gute Arbeit, die wir machen. Ich bin jetzt aber auch nicht komplett naiv und sage, okay, das reicht und dann werden die schon einfach zu mir kommen, sondern ich glaube, damit Menschen sich eben an mich erinnern oder uns weiterempfehlen, wissen überhaupt, dass es uns gibt und was wir anbieten, brauchen wir natürlich regelmäßige Kontaktpunkte. Und dafür ist LinkedIn schon, LinkedIn und Events, auf denen wir sind, schon so der wichtigste Kanal. Weil ich glaube, also ich bin schon fest davon überzeugt, dass irgendjemand, der vielleicht vor 7 Jahren bei About You mal mit mir zusammengearbeitet hat und mich jetzt empfiehlt, der hat mich auch nur im Kopf, weil ich vielleicht auf LinkedIn präsent bin und wir da connected sind.
Na, verstehe. Also ja, ist interessant und gehst du dann, wenn du auf Messen bist, wir haben uns ja im Umfeld der OMR getroffen, gehst du da als Besucherin hin? Habt ihr dort dann auch einen Stand auf Messen oder triffst du dann dort die Marken, die du sowieso berätst und es dann in dem Fall musst du keinen Stand haben sozusagen?
Also einen Stand auf der Messe haben wir nicht. Ich gehe da eigentlich als Besucherin hin oder auch andere aus meinem Team. Wir gehen da meistens so zu zweit oder zu dritt auf Veranstaltungen. Treffen, das ist dann immer so ein Mix. Also wir treffen natürlich Bestandskunden, veranstalten vielleicht auch ein kleines Event oder ein Dinner drumherum. Wir treffen Partner und wir treffen auch Leads oder potenzielle Kunden. Man muss auch dazu sagen, also die bei den Messen jetzt wirklich ein Stand oder ein Auftritt, das ist ja schon ein relativ hohes Invest. Damit sich dieses Investment lohnt, müssten wir dann ja sehr, sehr viele Neukunden und Projekte gewinnen. Und das ist dann vielleicht schon so gegen unser wirkliches Ziel. Also ich will gar nicht unendlich wachsen und unendlich groß werden. Das heißt, das ist gar nicht für uns, würde ich sagen, der richtige Kanal, sondern es ist eher wirklich die persönliche Empfehlung, der persönliche Kontakt und dann aber eben immer dieses im Kopf bleiben über LinkedIn-Kommunikation. Das funktioniert recht gut für uns. Ein bisschen Veränderungen gibt's jetzt schon durch KI, können wir später vielleicht auch noch drauf zu sprechen, aber grundsätzlich ist das so unsere Marketingstrategie.
Was heißt, du willst nicht unendlich wachsen? Also möchtest du, dass es weiterhin, also jetzt mit 10, 20 Leuten seid ihr ja so mehr eine Boutique-Beratung, wo man auch schon, wo du wahrscheinlich selber auch noch viel Hands-on machst. Also liegt es daran oder willst du nicht mehr diese großen Strukturen, wie du sie vorher hattest?
Ja, genau. Also zum einen ist das schon so, dass mir die Arbeit, die operative Arbeit, selber in Projekten zu sein, selbst zu denken und nicht nur zu managen, das macht mir schon richtig viel Spaß. Das möchte ich mir auch erhalten. Und ich glaube schon auch, dass das Mehrwert bietet. Und so geht's auch all meinen Mitarbeitenden und Mitgründerinnen. Viel wichtiger ist für mich aber bei diesem Hintergrund, ob ich will nicht unendlich wachsen, ist, dass ich wirklich seit der Gründung von 3E, also das, wir sind jetzt gut 2 Jahre alt, ich lebe mein bestes Leben, kann man so sagen. Also ich bin wahnsinnig zufrieden mit meinem Leben, wie vereinbar auch meine Karriere mit meinem Privatleben sind, wie viel Selbstwirksamkeit und Freiheit ich empfinde. Das ist wirklich enorm, wie gut es mir und allen um mich herum geht seit dieser Gründung. Natürlich ist es auch eine Achterbahnfahrt und es läuft nicht alles immer optimal, aber so grundsätzlich geht es mir wirklich richtig gut von Anfang an. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass es mir immer weiter so geht und dass ich mir das bewahren kann. Wenn das jetzt wenn sich eine Möglichkeit ergibt, vielleicht nochmal was anderes zu machen, doch ein Produkt rauszubringen, vielleicht doch noch einen eigenen E-Commerce-Shop zu gründen, dann will ich gar nicht sagen, dass ich das auf gar keinen Fall machen würde. Aber ich bin eben nicht so getrieben. Also getrieben bin ich hauptsächlich von meinen Werten und dem Wunsch, weiterhin einfach glücklich und zufrieden zu sein.
Hast du da eine 40-Stunden-Woche oder ist es einfach... Das ist gar nicht so, weil es eben ja so viel Spaß macht, dass dir das egal ist, oder?
Ja, ich glaube,
da ist Flexibilität so. Ja, also
ist jetzt so ein bisschen schwer zu sagen, wie definiert man Arbeitszeit und was ist Arbeitszeit. Ich sitze definitiv weniger als 40 Stunden vor dem aufgeklappten Laptop. Also ich habe nicht 40 Stunden Schreibtischarbeit, sondern weniger. Ich habe auch 2 freie Nachmittage mit den Kindern, schaffe es da auch gut präsent zu sein. Also das definitiv. Aber es ist natürlich so, dass zum Beispiel beim Laufen, zum Beispiel wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, da denke ich viel nach und da entstehen auch richtig gute und wichtige Entscheidungen und Ideen. Und ich glaube, das ist fast die wertvollste Arbeitszeit. Die wird aber ja nicht so getrackt in dem Sinne, sondern das läuft nebenbei in meinem Kopf. Und das mache ich vielleicht auch, also nicht permanent, aber schon sehr, sehr viel. Und dann sind es wahrscheinlich mehr als 40 Stunden. Aber das ist ja auch viel Lebensqualität. Ich kann ja beim Fahrradfahren auch ruhig darüber nachdenken. Die reine Zeit vom Laptop ist weniger als 40 Stunden.
Optimierst du dann die eigene Agentur dann eher auf Effizienz und Profitabilität, dann hört sich ja schon ein bisschen so an und nicht so unbedingt auf Umsatzwachstum. Dann sagst du dann auch Nein mal zu einer Anfrage, wenn du merkst, es passt nicht?
Genau. Also das würde ich auf jeden Fall versuchen, immer darauf zu optimieren. Jetzt ist es aber auch nicht so. Also mein Leben ist natürlich jetzt nicht alles bestimmt für alle anderen Mitarbeitenden auch. Ne? Wir haben ja auch jüngere Mitarbeitende oder die am Anfang ihrer Karriere stehen. Für die zum Beispiel optimiere ich jetzt nicht unbedingt auf Freizeit oder auch Freiheit, sondern schon auch, kann ich denen was beibringen? Entwickeln sie sich bei uns weiter? Haben sie spannende Projekte? Also es ist nicht so, dass ich jetzt versuche, für alle irgendwie die Arbeitszeit zu minimieren. Das ist schon weiterhin so. Aber es ist eher so, dass wir eben versuchen, das Wachstum zu begrenzen. Jetzt ist, glaube ich, so viel Dynamik im Markt. Es geht auch nicht allen Kunden und E-Commerce-Unternehmen immer gut. Das hatte ich am Anfang gesagt, was für eine schwere Lage es eigentlich gerade für E-Commerce-Unternehmen ist. Das heißt, allein dadurch haben wir auch genug Fluktuationen, Projekten und Kunden, dass wir schon jetzt nicht wahnsinnig viel ablehnen müssen. Sondern dass wir schon auch immer wieder was Neues machen können, ein bisschen Bewegung in den Kunden und in den Projekten drin haben. Aber ja, also grundsätzlich, wenn das überhaupt nicht zu unserer Kernexpertise oder auch unseren Werten passt, dann machen wir nicht jedes Projekt.
Und jetzt haben wir das Thema KI ein paar Mal touchiert. evaluierst dann du schon mit der KI, was weiß ich, deinen bisherigen Kunden und was du alles gemacht hast drin, und dann kannst du gucken, hey, passt es zu uns oder passt es nicht zu uns, oder ist es viel Bauchgefühl?
Also sozusagen das, was du jetzt gerade geschildert hast mit welche Kundenprojekte machen wir, das ist schon eher Bauchgefühl, eigene Expertise und Erfahrung. Aber sowohl unsere Arbeit ist natürlich massiv durch KI verändert worden, also unsere Arbeit intern, und auch die Projekte, die wir jetzt mit Kunden machen, die haben sich schon auch stark verändert.
Und was ist so für euch, was sind so die Top 3 Dinge, die ihr damit wegautomatisiert? Also so, was weiß ich, Recherchen für Performance-Marketing-Kampagnen, in welches Land gehe ich zuerst, wenn ich internationalisiere mit einem Produkt, oder wo hilft euch das wirklich, und ist es dann vor allem, wirst du schneller und effizienter, oder kannst du einfach viel mehr Sachen parallel machen? Was ist für dich so der Vorteil, wenn eine Agentur selber KI einsetzt?
Ja, da gibt es natürlich auch, also da gibt es jetzt ganz viele Ebenen, auf denen ich das beantworten kann. Also grundsätzlich sehen wir KI als Werkzeug bei uns, die uns effizienter und schneller macht, die unsere Qualität verbessert und uns auch die Möglichkeit gibt, Themen auf einmal abzudecken, die wir vorher vielleicht nicht machen konnten. Wir bringen aber immer noch, also ich glaube, was es nach wie vor braucht, ist die Erfahrung und das Urteilsvermögen, um KI wirklich in einem Unternehmen wirksam zu machen. Also ein paar Beispiele. Wir haben früher viel experimentiert, geschaut, also sozusagen ein bisschen Bilderstellung. Wir haben ganz viel Sparring natürlich genutzt. Dann haben wir irgendwie erste Anwendungen gebaut. Dann haben wir so ein bisschen automatisierte Workflows gebaut und sozusagen versucht, viel unterschiedliche Sachen auszuprobieren und erstmal zu lernen, okay, wie entwickelt sich eigentlich der Markt, viel mitzunehmen und viel auszuprobieren. Und dann, würde ich sagen, gab es so einen Game-Changer-Moment. Das war, als wir uns dann wirklich entschieden haben, okay, wir gehen jetzt mit einem Anbieter und wir gehen jetzt wirklich richtig in die Tiefe und bauen unser KI-Operating-System für die Agentur auf. Und haben dann eben ganz viel Kontext hinterlegt über uns, über die Agentur, über die Kunden, eine Projektstruktur, alles im Datenschutz geregelt, Verträge mit unseren Kunden geregelt, und wirklich auch dann sozusagen die IT-Infrastruktur gebaut. Also ich meine, jeder kann jetzt ja irgendwelche kleinen HTML-Anwendungen bauen, aber das mal wirklich sozusagen auch als sichere IT-Infrastruktur aufzubauen, das war für uns jetzt schon erstmal neu, aber wir haben das als absolut notwendig angesehen und haben diese Basis dann einmal geschaffen und merken eben jetzt, okay, wir kommen eigentlich weg von, ich mache so ein bisschen Sparring. Das war das, was du geschildert hast, würde ich sagen, ne? Dass man immer so ein bisschen die Beratungsunterlage nochmal checken lässt, vielleicht irgendwas vorstrukturieren lässt und so weiter. Das ist schon auch hilfreich, aber wirklich so richtig produktiv wird's eigentlich in diesem Setup, was wir uns jetzt gebaut haben. Und da zum Beispiel so im Performance-Marketing Daily Performance-Checks, Bewertungen, was wie gesteuert werden müsste, Simulationen von Budget, Umsatz und Profitabilität, das natürlich alles Sachen, die wir automatisiert haben. Dann auch Bilderstellung, Werbematerialerstellung, Content-Erstellung, das sind auch Themen, die jetzt, die wir zum einen selbst umsetzen müssen, wo wir früher gesagt haben, das machen wir nicht, wir stellen keine Designer zum Beispiel ein. Das können wir jetzt für so Tests einfach selbst machen. Also da gibt's so viele, viele Themen und Workflows, die wir jetzt einfach automatisieren können. Und eben auch wirklich so, also früher so ein Attributionsmodell zu bauen, ein Marketing-Mix-Modeling umzusetzen, Klickketten zu analysieren. Das war früher schon eher ein Thema für Tools, Software oder Analysten. Das können wir jetzt selbst bauen und umsetzen. Und das, ja, es macht uns effizienter, es macht unsere Qualität besser und es vergrößert einfach den Raum der Dinge, die wir jetzt selbst machen können. Das ist sozusagen der Blick nach intern vielleicht einmal. Für die Kunden ist es dann nochmal ein bisschen was anderes.
Ist es für die, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ist es für die Kunden dann dadurch, dass ihr jetzt selber effizienter seid, also könnt ihr die Dinge für den Kunde viel, viel schneller umsetzen? Oder wird es am Ende für den auch günstiger? Also, oder gibt es einfach viel mehr Output für den gleichen Preis, sage ich jetzt mal?
Wir haben schon, also wir sind schneller. Ich würde sagen, zum einen ist, ich würde sagen, zuerst ist die Qualität besser geworden. Dann, wenn man das dann irgendwie merkt, okay, das funktioniert gut, dann haben wir viel automatisiert und Effizienz reingegeben. Dann ist sozusagen die Effizienz und die Geschwindigkeit deutlich besser geworden. Und haben uns dann jetzt auch entschieden, wirklich so Themen, zum Beispiel ein Conversion Rate Audit oder ein Audit von einem Paid Account, von einem Google Ads Account, das bieten wir jetzt so ungefähr 30% günstiger an als vorher, einfach weil wir viel schneller geworden sind.
Und wenn ich das heute bei dir beauftrage, wie kann ich das dann, kriege ich nächste Woche schon ein Ergebnis?
Ja, das würde, genau, das ist wirklich sozusagen ein Punkt. Und jetzt, dann ist so der Blick nach außen, was natürlich viel passiert jetzt, ist so ein bisschen zu hinterfragen, okay, aber wofür brauche ich denn dann 3E noch? Das kann doch auch einfach die KI. Das begegnet uns schon auch viel und ich sehe das schon auch als große Herausforderung, Gefahr für den Agentur- und Beratungsmarkt insgesamt. Aber das meinte ich so, es kommt dann eben doch auf die Erfahrung und das Urteilsvermögen an, um das wirksam zu machen. Also die zum Beispiel, ne, ein Conversion Rate Audit von meinem Shop oder auch ein Audit von dem Google Ads Account, das kann die KI machen. Sie muss aber erstmal ja sowieso ein vernünftiges Setup, einen vernünftigen Prompt, die richtigen Daten und so weiter. Das einmal aufzusetzen, ist ja auch schon Zeit, aber okay, kann man vielleicht noch machen. Und dann kommen da schon sinnvolle Ergebnisse ja raus, aber ich muss dann ja bewerten, okay, welche davon passen jetzt für mich, welche sind wirklich sinnvoll, in welcher Reihenfolge setze ich sie vielleicht um, welche sind auch nicht ganz so sinnvoll und dafür braucht es eben Erfahrung und Urteilsvermögen und das hat nicht jeder. Und witzigerweise, also was mir passiert, ich habe ja viel Austausch mit so Management-Ebene, Geschäftsführungsebene, ist, dass ich das noch ein bisschen kenne von früher. Und da hält man sich dann so und sagt, ja, also unsere Herausforderung ist schon Profitabilität. Ich habe so das Gefühl, meine Marketingkur ist vielleicht zu hoch und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob unsere Agentur oder unser Inhouse-Team das jetzt gerade so optimal macht. Könnt ihr da nicht mal drauf gucken? Das war früher. Heute ist es so, ja, wir müssen die Profitabilität erhöhen, wir haben eine zu hohe Kur. Claude, ChatGPT, wer auch immer, sagt auch, das ist zu hoch und hat uns vorgeschlagen, wir sollten doch folgende 5 Maßnahmen machen. Was denkst du denn darüber? Und das ist halt schon, also das ist das Gleiche, ne? Also früher war es so, ich bin mir nicht sicher, ob das Team das Richtige sagt. Jetzt ist die KI, sagt mir das, ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. In beiden Fällen braucht es uns halt noch.
Okay. Tja, ich verstehe. Also ich überlege jetzt gerade, jetzt um den Schwenk zum Produkt wieder hinzubekommen, jetzt beispielsweise auf ein Google Ads Konto kannst du programmatisch zugreifen. So, entweder über die API oder vielleicht weiß ich, ob es auch schon einen MCP-Server gibt. Auf die Werbedaten bei Meta genauso. Jetzt habt ihr Conversion-Daten, du hast Erfahrung, ihr seht es aus euren vorherigen Projekten. Kann ich daraus nicht ein SaaS-Produkt machen, der sich automatisch bei mir auf die Datentöpfe connecte? Dann hast du einen Überblick über, naja, ihr habt ein Produkt, keine Ahnung, im Nutrition-Bereich. Da sehen wir üblicherweise eine Conversion von, keine Ahnung, 3,4%. Ihr seid bei 2,9. Bucht ihr hier unsere Beratungsleistung so? Da würdest du das SaaS-Produkt verkaufen fürs Conversion-Tracking und Optimierung. Und dann kannst du Beratungsleistung, also ist das was du dir mal überlegt hast oder ist das zu individuell dann pro Kunde und Segment?
Ja, also kannst du schon. Wir denken da auch drüber nach. Das Problem ist aber auch, also kann jeder andere natürlich auch, ne? Also es ist so ein bisschen, dass wir bauen solche Produkte teilweise schon, aber immer erstmal intern unser Problem zu lösen. Also wir gucken, okay, welche realen ineffizienten Prozesse habe ich denn? Also zum Beispiel für einen Kunden müssen wir relativ oft so Planungen anpassen und Hochrechnungen machen bis ans Ende des Monats. Wo lande ich denn mit Umsatzkosten, Profitabilität? Wenn ich den und den Plan erreichen will, was müsste ich dafür tun? Also und dafür haben wir jetzt mal ein Produkt gebaut, was das alles simuliert und dann eben nicht einfach nur, heute ist der 19., ich teile durch 18 mal 30, sondern eben wirklich okay, welche Aktionen habe ich noch, wie viel Sortiment habe ich noch, wie viel Rabatte gebe ich, und dann eben so verschiedene Szenarien durchrechnet. Und das wirklich in einem Tool mit einer guten Logik zu haben, macht qualitativ hochwertigen Output und erleichtert unser Leben auch. Natürlich könnte man das auch produktisieren, aber ich glaube, es ist eben doch immer ein individueller Case, den man da lösen muss. Und nach meiner Erfahrung ist das auch, also liegen die großen Hebel heute für die meisten Unternehmen nicht unbedingt in diesem Tool oder in diesen Erkenntnissen, sondern eher in der Frage, was mache ich damit, wie setze ich das jetzt wirklich ja in der Umsetzung und in der Organisation.
Was nutzt ihr eigentlich selber dann? Viel Claude oder ChatGPT, ja, oder beides?
Genau, also wir sind hauptsächlich im ganzen Setup auf Anthropic und haben dann aber noch, je nachdem, welches führende Modell gerade gegebenenfalls für Bildgenerierung, dann eben noch zusätzlich, genau. Aber unser ganzes, also unser Operating System sozusagen im Hintergrund für uns intern als Agentur läuft auf Claude.
Und was siehst du da bei euren Kunden? Haben die das auch oder haben die da Datenschutzbedenken und wollen was Lokales oder Souveränes haben oder ist es denen egal?
So, die Kunden mit uns, denen ist sozusagen schon oder das ist schon wichtig, dass man das einmal irgendwie vertraglich regelt. Ich habe das Gefühl, das kommt schon immer sehr gut an, wenn ich einmal so ein bisschen erkläre, das ist unser Setup, das machen wir mit euren Daten, das nicht, das sind unsere Guidelines, so würden wir mit euch arbeiten, wenn wir was bauen, so teilen wir das mit euch, das steht im Code, das steht nicht im Code und so weiter und so fort. Also das habe ich das Gefühl, dass da wird vielleicht noch nicht unbedingt nachgefragt, aber wenn ich es proaktiv erzähle, kommt es schon sehr gut an und dann sind die Kunden auch total an Bord und sagen, ja, genau so wollen wir es machen. Also erstmal sozusagen in der Zusammenarbeit mit uns. Die meisten Unternehmen, mit denen ich so spreche, haben kein so krass funktionierendes Inhouse-Setup. Da ist es entweder, also im schlimmsten Fall hast du so eine Schatten-KI, also dass jeder Mitarbeiter irgendwie selbst sein hat. Niemals hast du, dass es gar nicht genutzt wird. Meistens oder oft so eine Schatten-KI, das ist, glaube ich, das Allergefährlichste. Und dann hast du eben einige Unternehmen, die sagen, ja, wir stellen das unseren Mitarbeitenden zur Verfügung, eben vielleicht Gemini oder ChatGPT Pro oder so. Und dann gibt es aber eben auch einzelne Unternehmen, die auch so ein Setup aufgebaut haben, wo sie wird Gedanken darüber gemacht haben, was, welche Themen wollen wir damit automatisieren und lösen, wie ist unsere Struktur. Dabei können wir natürlich auch helfen, also sowas können wir auch machen für E-Commerce-Unternehmen und da auch ein bisschen so die Workshops und dem Team helfen, weil das, also die Unternehmen, die das machen, die würde ich sagen, die schaffen dann immer so den Sprung, es wirklich produktiv zu nutzen und eben rauszukommen aus diesem reinen Sparring und dir sagt irgendwie eine KI nochmal, ah ja, tolle Idee, hin zu, okay, ich automatisiere hier vielleicht mal wirklich einen Workflow, also in der SEO-Content-Erstellung oder in der Übersetzung oder in der Bilderstellung, Analysen, ganz, ganz viel. Und wenn ich da dann wirklich hinkomme, dann habe ich schon richtige Produktivitätsgewinne. Und dann kann man von da natürlich auch noch weiterdenken. Und im E-Commerce gibt es einfach Anwendungsfälle, die sind meiner Meinung nach No-Brainer. Also gerade in der in einfachen Fällen, im Kundenservice, in der Content-Erstellung, wirklich massiv in der Content-Erstellung von E-Commerce-Produktbildern, aber auch von Werbematerialien, von Texten, da kann man wirklich wahnsinnig viel Kosten sparen.
Hm. Ja, das denke ich auch. Na, und man kann es dann auch gleich mehrsprachig machen und so weiter.
Ja.
Was hältst du von dem Thema Geo? Gibt es Kunden, die das anfragen? Denkst du, das macht Sinn? Wo wird da die Reise hingehen? Werden wir in ChatGPT auch mal wie in Google Ads Werbung einbuchen und Performance-Marketing machen oder wird es nicht passieren?
Also für die meisten E-Commerce-Unternehmen, mit denen ich spreche, ist der messbare Traffic, der über KI kommt, wirklich nahe Null. Also das hat auch was damit zu tun, dass eben kaum Clickouts gefördert werden. Aber es ist eben kaum messbar. Während zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht 50-60% über Google Shopping kommt. Und ich halte es einfach für falsch, sich auf ein Thema zu stürzen, was einen so geringen Anteil hat, wenn ich noch riesige Effizienzgewinne in anderen Bereichen habe. Die darf man einfach nicht vernachlässigen. Also das ist schon wahnsinnig wichtig. Dann glaube ich, ist Geo, also was ich schon sehe, ist natürlich verändert KI auch das Kaufverhalten und vor allem das Rechercheverhalten. Also du hattest ja vorhin irgendwie Mountainbikes gesagt. Ich glaube schon, dass viel Recherche über KI stattfindet und man dann eben auch dafür sorgen muss, da Sichtbarkeit und Empfehlungen zu bekommen. Um das zu machen, bin ich aber eigentlich in ganz anderen Bereichen im Unternehmen unterwegs, die es auch vorher immer schon gab. Also es PR, sei es Brandmarketing, man kann das als so einen Kanal sehen. Oder es gibt eben die ganze Schiene, ich muss meine Produktdaten im Griff haben, der Produktfeed wird viel wichtiger. Und das sind alles Themen, um die sollte sich ein Unternehmen sowieso kümmern. Das ist wahnsinnig wichtig, die aufzuräumen. Und man kann sogar, also als Beispiel, wenn man jetzt sein Masterfeed, sein Produktdatenfeed in Anführungszeichen KI-ready macht, dann hat das auch direkt positive Auswirkungen auf meine bezahlten Anzeigen auf Google Ads. Das heißt, sozusagen, ich glaube, dass viele Maßnahmen, die entstehen oder priorisiert werden, weil sich ein Unternehmen auf Geo fokussiert, sind richtig. Also wenn Geo als Buzzword dazu führt, dass ein Unternehmen seine Daten in den Griff kriegt, sich um Produktreviews kümmert und so weiter und so fort, sein Produktfeed optimiert, dann ist das richtig. Ich halte es aber eben für falsch, so viele Ressourcen jetzt im schlimmsten Fall von anderen Themen, die einen jetzt viel höheren Impact hätten, abzuziehen und darauf zu schicken. Deswegen so ein bisschen ambivalent.
Ja, verstehe ich. Ist auch auf jeden Fall sehr gut erklärt und nachvollziehbar, weil ja, die einen schreien ja die ganze Zeit danach und auf LinkedIn gibt es viele Berater, die möchten Geo, bla bla bla. Aber am Ende kommt nicht viel Traffic bei rum. Vielleicht ist es auch ein Henne-Ei-Problem, weil man es halt noch nicht gemacht hat, ne? Aber ich glaube schon auch, dass die Leute halt dann drin bleiben. Ne? Oder die geben Dinge, gehen dann halt her und kopieren sich die Marke oder das Produkt raus und suchen es dann wieder in Google. Dann kannst du es sowieso nicht tracken, dass über ChatGPT oder Claude die Empfehlung kam. Ich hatte am Freitag jetzt ein neues Kundengespräch, der hat es zuerst mit ChatGPT versucht, sein Problem zu lösen und dann irgendwann hat er aufgegeben, hat gesagt, wer kann mir hier helfen und dann sind wir wohl empfohlen worden. Also und so viel habe ich jetzt noch nicht gemacht, außer eine LLMs TXT zu hinterlegen, wo ein bisschen strukturiert erklärt wird, was wir so machen und was auch nicht. Und vielleicht hat es schon funktioniert, aber messen kann ich es nicht, weil ich sehe nicht, dass der Traffic von da kam. Also ja, hast du, ich habe ein, wo war denn das, glaube ich, in dem OMR Education Podcast war hier von Chef Koch, der, wie hieß der denn, weiß gerade nicht, der hat so dieses Grounding Pages etabliert. Das sind eine spezielle Art der strukturierten Datendarstellung, sodass LLMs es einfacher parsen können. Da versucht er, glaube ich, auch so eine Art Standard zu etablieren. Verlinke ich auf jeden Fall. Hast du das schon mal gehört? Ist das, was ein Thema ist?
Genau, ja, das wäre so ein klassischer Quick-Fix oder was man auf jeden Fall gut umsetzen kann, ja.
Okay. Ah ja. Also ist auf jeden Fall interessant, dass du auch vor ein paar Sachen halt warnst, was so das KI-Thema ist. Also man muss halt auch wissen, was man tut, ne? Und vor allem, wenn man seine ganzen Daten reinklimpert und sich blind drauf verlässt, manchmal muss man auch doch nochmal das überprüfen, habe ich so den Eindruck, ach Gott, ich habe mich hier geirrt, du hast recht. So, das häufig hat man das, ich glaube, es gab ja ganze Landingpages für Claude, die dann so dargestellt haben, wann Claude sich auch geirrt hat, wobei es natürlich klar ist, dass es immer, immer besser wird und immer schneller. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wo da die Reise hingeht, ehrlicherweise. Also ist eine Riesenchance für uns alle, aber es gibt halt auch ein gewisses Restrisiko immer.
Genau, und also wovor ich halt grundsätzlich warne oder wovon ich abraten würde, ist, sich so diesen ganzen Fantasien hinzugeben und zu überlegen, ach, wo könnte und was würde, sondern es gibt einfach, egal wo die Reise hingeht, gibt es jetzt Themen, die sind immer richtig anzugehen. Und darauf würde ich mich konzentrieren. Und das sind dann Themen, die zum Teil auch vielleicht zu Geo oder zu KI gehören. Aber bevor ich jetzt sozusagen ewig lange Strategie-Workshops mache mit, kommt Agentic Commerce, werden bald nur noch Agenten für uns einkaufen, brauche ich eigentlich meinen Online-Shop noch und so weiter und so fort. Das stiftet keinen Mehrwert. Aber zu sagen, ich brauche irgendwie ich brauche Produktdaten, die Fragen beantworten, die das Produkt in den richtigen Kontext setzen, die einfach, meine ganze Seite, mein Shop muss readable sein für KI und Google und Co. Das ist immer richtig. Darum muss ich mich kümmern und es ist völlig egal, welche der Fantasien jetzt eintritt.
Ja, ich, um das Thema KI mal abzuschließen, würde mich noch so ein letztes Thema ein bisschen interessieren. Da hast du, glaube ich, auch ein LinkedIn. Also den verlinke ich auf jeden Fall. Da hast du geschrieben, warum sich viele Frauen gegens Gründen entscheiden, weil eben das Bild von Unternehmertum so selbst und ständig ist, wie man es halt von den Eltern kennt. Also und eben alles der Arbeit unterordnen. Du hast jetzt schon beschrieben, dass das bei dir nicht so ist. Du hast ja erzählt, ihr habt zwei Kinder zusammen. Wie hast du das designt und was würdest du Frauen raten, die vor dieser Entscheidung stehen?
Ja, also dazu, ich hatte ja schon erzählt, dass es dann eben irgendwann so ein bisschen der Punkt bei Scale war, wo ich dachte, okay, Scale hat eigentlich ein Interesse daran, diese Beratung nicht weiterzumachen und ich hätte eigentlich ein großes Interesse daran, das weiterzumachen. Und dann ist eben daraus diese Idee entstanden, okay, gründe ich das? Also sollte ich das nicht vielleicht einfach ausgründen? Und ich habe schon gemerkt, dass ich so eine gewisse Hemmschwelle davor habe, das zu tun. Und habe da auch viel, also auch da, das meinte ich ja, da bin ich ja auch dem Tarek Müller relativ dankbar. Wir haben da viel drüber diskutiert, auch sehr, sehr intensiv drüber diskutiert, würde ich sagen, wie man das jetzt machen muss. Letztendlich hat er mir dann aber vielleicht auch so ein bisschen den letzten Push dann gegeben, das doch zu machen. Was für mich klar war, wenn ich das jetzt gründe in einer Situation, da war mein jüngstes Kind 2, glaube ich, 2.
Okay.
Ein älterer 5, dann kann das kann keine Gründung sein, wo ich sage, okay, ich muss jetzt vielleicht mal 3, 4, 5 Jahre hasseln und dafür lohnt sich das, sondern das muss eine Gründung sein, die von Anfang an funktioniert für mich. Ich möchte daran nicht kaputt gehen und ich möchte auch nicht, dass mein Umfeld daran kaputt geht oder auch nur darunter leidet. Und habe dann eben überlegt, okay, wenn das für mich gesetzt ist, wie kann ich das eigentlich machen? Also wie schaffe ich das, das so aufzusetzen? Und da kam dann eben mir schon der Gedanke, okay, ich verteile ein bisschen die Verantwortung und die Last und sage, okay, ich mache es nicht alleine, sondern ich mache es eben mit Menschen zusammen. Und ja, habe dann eben mich entschlossen, dieses Kernführungsteam, mit dem ich zusammen bei Scale die Agentur aufgebaut habe, die wirklich am Unternehmen zu beteiligen. Und wir haben das eben gemeinsam entschieden. Das war jetzt auch zufälligerweise so, dass das eben auch 6 Frauen und 5 davon Mütter waren. Und wir gesagt haben, okay, also natürlich, wir möchten hier schon ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen gründen und wir glauben auch, wir sind wirklich fest davon überzeugt, dass wir das auch können und einen guten Job machen. Und das stellen wir auch immer in den Vordergrund. Aber wir möchten eben auch, dass das geht in einer Kultur, die es uns ermöglicht, auch für unsere Familien da zu sein oder eben auch nicht nur, was Kinder angeht. Es hat auch, mein männlicher Mitgründer hat dann eben nach einem Jahr Gründung seinen ersten Marathon geschafft. Und hat auch unser Unternehmen und unsere Kultur so ermöglicht. Also es war mir wirklich von Anfang an wichtig. Es war für mich auch Voraussetzung. Und ist dann eigentlich irgendwann so ein bisschen umgeschwenkt in so ein, okay, ich will aber irgendwie auch zeigen, dass das geht. Es braucht nicht immer diese laute Hustle-Kultur. Es geht auch anders. Und ja, das versuchen wir jetzt zu zeigen und machen das bisher seit 2 Jahren ganz erfolgreich. Und es ist eben auch ein Antrieb für mich zu sagen, naja, wir wären vielleicht oder auch meine Mitgründerin wären vielleicht von sich aus genau aus diesem Grund nicht Unternehmerin geworden, sind es jetzt aber. Und ich glaube, ein Riesenunterschied ist einfach, also bei der Entscheidung jetzt, ob andere Frauen das vielleicht machen oder nicht, Vorbilder machen einen riesigen Unterschied. Also wenn ich jemanden kenne, wenn jemand sichtbar ist, die das so macht, wie ich mir das eigentlich wünsche, dann ist die Entscheidung viel leichter. Und ich kannte eben wenig Leute, bei denen ich gesagt habe, okay, so wie ihr das macht mit der Gründung, will ich das auch. hätte ich davon mehr in meinem Umfeld gemacht, wäre mir die Entscheidung viel leichter gefallen. Und das ist so ein bisschen jetzt unser Antrieb auch zu, oder weswegen wir das zum Teil jetzt auch mehr davon in der Öffentlichkeit erzählen, weil ich einfach denke, wenn das irgendwie dazu führt, dass mehr, ja, in diesem Fall wirklich Frauen oder Mütter sich trauen und eben nicht nur dieses, ja, du musst halt jetzt ein bisschen leiden und dann irgendwann kommt der Reward, sondern man kann das aufbauen in einem Setting, in dem es von Anfang an zum Leben passt, ja, dann ist es mir das auf jeden Fall wert und dann freue ich mich darüber. Das ist dann ein Antrieb für mich.
Wenn ich Hast da Inspiration und Vorbild bekommen kann. Also von anderen Frauen, die dich jetzt als Vorbild sehen und wer sind so deine Vorbilder?
Ja, also ich, es ist, glaube ich, ein bisschen zeitverzögert und nachgelagert. Also was ich viel als Feedback bekommen habe und auch immer noch bekomme, ist von Frauen, die im Why About You schwanger geworden sind. Also da habe ich, glaube ich, wirklich ein kleines Exempel statuiert mit meinem, ich fange nach 8 Wochen wieder an zu arbeiten. Das machen jetzt nicht viele, aber einfach, also ganz viele gehen da jetzt eben mit einem Selbstbewusstsein hin und sagen, okay, ich bin jetzt schwanger, aber das bedeutet eben nicht, dass ich hier komplett abgeschrieben bin, sondern ich gehe mal. Femke hat ja gezeigt, dass es irgendwie geht, andere Modelle zu fahren. Das heißt, ich gehe jetzt mal mit meinen Vorstellungen hin. Und das ist das, was ich erreichen will. Nicht, dass jeder mich jetzt kopiert und sagt, oh ja, stimmt, nach 8 Wochen fange ich wieder an, um Gottes Willen. Aber dass man sich vielleicht einfach traut zu sagen, ich habe mir das so überlegt, so könnte das funktionieren, seid ihr an Bord. Und About You hat eben auch gesehen, ah ja, haben wir ja schon ein paar Mal auch richtig gute Erfahrungen mitgemacht und sind da eben auch total willens, das zu tun. Und ich glaube, das mit der Gründung ist vielleicht so ein bisschen nachgelagert. Aber jetzt, also dass Frauen meinetwegen gegründet haben, das habe ich jetzt noch nicht gehört.
Okay. Und deine Vorbilder, gibt es die dann auch? Oder also sind das nach wie vor die About You Gründer? Hast du mit Tarek noch Kontakt? Ist der so ein bisschen ein Mentor? Oder hast du auch weibliche Vorbilder?
Ja. Ja, also es gibt, glaube ich, so entlang meiner Karriere gibt es immer mal wieder Menschen, die mich dann irgendwie geprägt oder beeindruckt haben. Es ist auch einer bei Rocket Internet gewesen, bei About You sicher viel Tarek. Und ja, wir haben hin und wieder auch noch Kontakt. Also wir sind ja jetzt nicht, er ist jetzt nicht an unserem Unternehmen beteiligt oder so. Es ist schon, ist bootstrapped und unsers. Ja. Aber klar, wir haben noch Kontakt und haben auch immer noch spannende Diskussion. Das ist immer so ein bisschen, das ist dann so ein anderes Level, das ist dann nochmal intensiver. Weibliche Vorbilder in dem Sinne nicht. Ich habe einfach mit vielen tollen Frauen bei About You zum Beispiel oder auch in anderen Kontexten zusammengearbeitet.
Wie sieht es in der Praxis aus? Ich habe auf LinkedIn gesehen, du warst, glaube ich, letzte Woche auf der K5, getroffen haben wir uns auf der OMR. Du bist ja dann auch schon, hast Reisetätigkeiten, wahrscheinlich musst du auch mal zu Kunden vor Ort. Hast paar Deadlines wahrscheinlich auch. Auch wenn es jetzt heute schneller geht an KI, musst du ja trotzdem alles auch liefern. Also sitzt du dann auch abends mal dran, wenn die Kinder dann im Bett sind, machst noch was oder wie klappt das dann mit der Summe?
Ja, also zum einen ist es so, dass mein Mann auch selbstständig ist. Der ist Solopreneur und hat eben keine externen Verpflichtungen, Deadlines und Co. Das heißt, das hat schon mal sehr viel Entspannung bei uns reingebracht, dass wir nicht in dieser Situation sind, okay, beide haben eigentlich wahnsinnig wichtige Termine und dann bricht irgendwo eine Karte weg aus dem Kartenhaus, sondern das ist schon so, dass für uns klar ist, wenn es hart auf hart kommt, kann immer mein Mann einspringen, das ist kein Problem. Und das macht es für mich natürlich insgesamt einfacher und möglich, auch solche Sachen wahrzunehmen. Wir teilen insgesamt eigentlich alles sehr, sehr gleichberechtigt und gleichmäßig auf, aber es ist dann natürlich nicht so an einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Zeit gebunden. Mein Mann kann arbeiten, wann er will. Das ist das eine, was hilft. Dann ist das natürlich so, manchmal setze ich mich abends noch ran, dass ich das machen muss. Das ist wirklich wahnsinnig selten. Ich würde sagen, das kann ich an einer Hand abzählen, dass das mal wirklich nötig war. Und ich mache es ehrlich gesagt generell eigentlich nicht. Also mein normaler Alltag ist, ich arbeite im Homeoffice, wenn die Kinder in der Betreuung sind. Wenn ich noch arbeiten muss, wenn sie nach Hause kommen, dann bin ich eigentlich im Büro. Aber wenn ich das Büro verlasse, dann ist eigentlich auch Feierabend. Das okay. klappt gut. Also ich gucke dann vielleicht, was ich schon mache, was ich sozusagen sagen würde, ich gucke abends nochmal rein, ob was zu tun ist, aber es ist eigentlich nie was zu tun.
Eine Frage habe ich jetzt vorhin vergessen bei dieser ganzen About You Transition. Oder interessiert den einen oder anderen vielleicht? Ich vermute mal, dass unterm Strich im Vergleich zu deinem vorherigen Director-Gehalt jetzt ein niedrigeres Gehalt steht für dich selber. Also wahrscheinlich, weil du vielleicht mehr in die Firma selber investierst, in die Mitarbeitenden. War das jemals, ist das ein Problem für dich oder ja, irre ich mich? Also oder ist es erstmal egal, weil es dich einfach erfüllt und dann reicht's zum Leben und ist okay?
Ja, alles wahrscheinlich. Also einmal muss man sagen, dass die About You Gehaltsstruktur auch schon ja viel variable Anteile beziehungsweise so früher virtuelle, jetzt Aktienpakete enthalten hat. Wir haben von allen, die mitgekommen sind, die Fixgehälter kopiert. Also die sind sozusagen gleich geblieben. Okay. Und ich habe keine Aktienpakete und so verliere ich und gewinne dafür eben die Anteile an der Firma und die entsprechenden Gewinne. Das ist dann mal mehr, mal weniger und hängt natürlich auch davon ab, wie der Aktienkurs sich entwickelt hat. Also ich habe inzwischen ja alle About You Aktien verkauft, sind ja auch delistet und die neuen Mitarbeiterprogramme kenne ich auch nicht. Also es mag sein, es spielt für mich aber wirklich auch keine so richtige Rolle. Optimier auf Zufriedenheit, nicht auf Geld. Das kann man, glaube ich, immer dann sagen, wenn man schon ausreichend Geld hat. Das gehört meiner Meinung nach zur Wahrheit dazu. Wir haben aber keinen besonders teuren Lebensstil. Wir haben genug Geld und optimieren dann eben auf die Freiheit, die wir haben. Weil ich das würde ich halt wirklich sagen, seit, ich hatte es ja gesagt, der Jüngste war 2, als ich gegründet habe. Und wir haben jetzt als Familie 2 wirklich richtig schöne, entspannte, gute Jahre hinter uns, sind viel für die Kinder da, haben die Einschulung vom Großen gut begleitet und das ist es mir immer wert, im Zweifel auch auf Geld zu verzichten. Wäre es mir auch nach vorne raus das wert, selbst wenn es irgendwann mal finanziell die schlechte Entscheidung sein sollte. Aber genau, also ich meine, das ist ja jetzt auch eine Bootstrapped-Agentur, die uns Gründerinnen gehört. Das ist jetzt auch kein schlechter finanzieller Deal, würde ich sagen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Antwort. Also wo soll 3E in 2 Jahren stehen und wo dann ausdrücklich nicht? Also möchtest du, dass es 50 Mitarbeitende sind? Habe ich jetzt so nicht verstanden.
Also das nicht. Ich würde, wenn es die gleiche Größe hätte wie jetzt, das wäre für mich total in Ordnung. Ich habe keine Wachstumsambitionen, aber ich möchte natürlich immer weiter absichern eigentlich sozusagen. Also ich möchte Risiko diversifizieren, so ein bisschen absichern. Aber eigentlich, also es wäre toll, wenn 3E auch da stünde, wo es heute steht. Ich glaube, die ganze Dynamik und die Veränderung kommt wirklich aus dem Markt. Also wir müssen natürlich schon so ein bisschen zeigen, wie helfen im Zeitalter von KI, wie helfen wir E-Commerce-Unternehmen? Die Fragestellungen sind andere, die Kunden sind vielleicht andere. Also wir haben so ausreichend Dynamik im Markt, würde ich sagen, dass 3E wahrscheinlich in 2 Jahren ganz andere Sachen macht als heute. Halten. Wir haben auch, glaube ich, bewiesen, dass wir da sehr agil und dynamisch darauf reagieren können. Aber so rein von der Unternehmensstrategie, vom Antrieb, fände ich das toll, wenn es so weiterginge wie bisher. Aber natürlich immer gegeben, dass, wenn sich Opportunities ergeben, wir darauf reagieren. Hättest du mich 2 Jahre vor der Gründung gefragt, hätte ich selbstverständlich abgestritten, jemals ein Unternehmen zu gründen.
Ja, ich glaube, mal ist auch gerade unmöglich vorherzusagen, was in 2 Jahren sein wird und wie da die Welt aussieht. Das ist ja gerade extrem agil. Und ich glaube, da hilft es auch, wenn man eine kleinere Firma hat, weil du die viel schneller die Richtung ändern kannst oder was anders machen kannst, wie wenn du jetzt 50 oder 100 Leute hättest oder so.
Ja, definitiv.
So, du hast vorhin kurz erzählt, also es wäre jetzt meine letzte Frage, dass du gern so grübelst beim Fahrradfahren oder auch anders. Hast du gerade, was ist so gerade deine größte ungelöste Frage? Gibt es da eine oder ist es eher so, kommt es jetzt drauf an, was der Kundencall heute Mittag dann ergibt?
Also ich glaube, tendenziell neige ich nicht so dazu, so viel zu grübeln in so unspezifischen Sachen, sondern ich löse eigentlich lieber Herausforderungen, die da sind. Und da ist es also, womit ich mich jetzt natürlich am meisten beschäftige, ist so die Frage, ich kann verstehen, dass jemand sagt, wenn es KI gibt, dann brauche ich 3E doch nicht mehr. Und ich kann total verstehen, dass diese Frage existiert. Ich habe natürlich eine klare Antwort darauf, dass es uns definitiv noch braucht, weil eben vor allem diese Erfahrung und das Urteilsvermögen, dass es erst wirksam macht und dass eben die großen Hebel da drin in der Umsetzung und in der Organisation liegen. Aber diese Antwort sozusagen auch in eine Positionierung der Agentur, in eine Kommunikationsstrategie, in Produkte zu überführen. Das ist so das, worüber ich im Moment am meisten grübel. Also ich glaube, wir bieten nach wie vor, also auch wenn sich unsere Leistung so ein bisschen verändert, effizienter, vielleicht auch günstiger wird, ich bin fest davon überzeugt, dass wir das anbieten, was E-Commerce-Unternehmen brauchen. Ich bin aber nicht 100% davon überzeugt, dass das wirklich das ist, wofür es vielleicht auch im Moment eine Zahlungsbereitschaft gibt oder dass vielleicht sozusagen E-Commerce-Entscheider, was suchen die aktuell eigentlich gerade? Und darüber grübel ich am ehesten, würde ich sagen. Also was sucht ein E-Commerce-Entscheider? Wie kann ich ihm helfen? Und wie begegne ich dem auch in der Positionierung und Kommunikation? Damit haben wir uns die letzten Wochen viel beschäftigt und ich glaube, das wird mich auch weiterhin begleiten. Das muss man ja sagen, dass also dieses KI-Thema, was ich jetzt heute dazu sage, das würde ich wahrscheinlich in 6 Wochen schon wieder ganz anders schildern. Und das ist jetzt eine Situation, damit müssen wir uns abfinden. Das wird jetzt so bleiben, dass sich das die ganze Zeit verändert. Man die ganze Zeit seine Meinung nochmal ändern muss. Das ist ja schwer auszuhalten, würde ich sagen. Also mir macht das auch total Spaß. Ich beschäftige mich gerne damit. Ich lerne gerne neue Sachen. Aber es ist ja so ein dynamisches Umfeld, mit dem jetzt erstmal alle klarkommen müssen. Und in diesem Umfeld zusammen mit irgendwie makroökonomischem wirtschaftlichen Druck eigentlich noch so die richtigen Antworten zu finden für E-Commerce und Entscheider, das würde ich sagen, sind so die Themen, auf die ich komme, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, mich wirklich meinen Gedanken und Grübeleien hinzugeben.
Wahrscheinlich kommen wir einfach auch gar nicht dazu, darüber nachzudenken, weil wir die ganze Zeit am Refokussieren sind und so. Und das ist ja auch schön. Also auch muss man auch mit klarkommen, das ist völlig klar.
Ja. Danke.
Vielen, vielen lieben Dank für die ausführliche Beschreibung. Jetzt haben wir doch ein bisschen länger gequatscht, aber ich fand es super interessant, ein bisschen einen Einblick zu bekommen in die Dinge, die ihr macht und wie ihr das operativ umsetzt. Vielen Dank und euch weiterhin viel Erfolg. Und dann bin ich gespannt, wenn wir uns in einem oder 2 Jahren nochmal sprechen, ob ihr dann mittlerweile Produktcompany seid, ob ihr was anderes macht oder wo generell die Reise hingeht für uns alle. Danke.
Ja, vielen Dank dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde es auch schön, einfach nicht zu wissen, was in den nächsten 2 Jahren passiert und bin mit dir zusammen optimistisch und freudig gespannt, was da auf uns zukommt. Vielen Dank dir.
Danke, das sind schöne Worte. Also dann, mach's gut und ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 181 von Happy Bootstrapping. Hast du bis zum Schluss gehört, dann schreib mir doch gern kurz über LinkedIn, würde mich super freuen. Oder ja, per Mail. Die Links findest du wie immer in den Shownotes, auch alles, was wir besprochen haben. Oder ein paar LinkedIn-Artikel von der Femke oder ihr Profil. Falls dich das interessiert, kannst du dich gern connecten. Oder falls du eine Challenge für sie hast, da wird sie sich, glaube ich, super freuen. Genau, in der nächsten Woche geht es dann ein bisschen weiter mit E-Commerce. Und zwar habe ich mit der Raffaela gesprochen von RevRocks. Das ist eine E-Commerce-Brand für Mountainbike-Wear für Frauen. Also weil man da spezielle Anforderungen an Größen, Passformen und Farben hat, hat sie da eine eigene Brand gebaut und sie hat Expertise in dem Bereich und fand ich super spannend, da ich ja selber auch Mountainbiker bin, ja, mit was man sich denn da so rumschlagen und beschäftigen darf und wie man heute so eine D2C-Brand aufbaut. Deswegen hör gerne rein nächste Woche, Folge 182, würde mich super freuen, über eine kleine Bewertung. Vielen Dank dafür. Mach's gut. Ciao, ciao.